Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Und das sind unsere Themen. Die Filmstudios Babelsberg haben einen neuen Mehrheitseigner. Wir fragen nach den Gründen für den Verkauf an einen US-amerikanischen Investor. Simson, Diamant und Erika, Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Karl Klaus Dietl hat die DDR-Produktgeschichte geschrieben. Wir erinnern an den Designer, der mit 87 Jahren gestorben ist. Bauen für Tiere in Gefangenschaft. Die Zooarchitektur vollzieht einen Transformationsprozess. Und 5 lange Brücken allein für Radfahrer und Fußgänger. Wir sprechen über grüne Verkehrspolitik in Kopenhagen. Die traditionsreichen Babelsberger Filmstudios sind erneut verkauft worden. Sie gehören jetzt einem US-Immobilienfonds als Mehrheitseigner. Auf den Weg gebracht wurde der Deal bereits im vorangegangenen Jahr. Heute verkündete die Studio Babelsberg AG, dass die Sache abgeschlossen sei. Die bisherigen Babelsberg-Manager Karl L. Wübken und Christoph Fisser bleiben mit einer Minderheitsbeteiligung im Geschäft. Einer von ihnen ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Herr Fisser.
Ich grüße Sie. Guten Abend.
In den vergangenen Jahren sind in Babelsberg eine ganze Reihe international erfolgreicher Filme und Serien produziert worden. Inglourious Basterds von Quentin Tarantino zum Beispiel und der Ghostwriter von Roman Polanski, Grand Budapest Hotel von Wes Anderson und die Serie Babylon Berlin. Also das Studio macht von sich reden und 2020 haben die Filmstudios trotz der Pandemie einen Gewinn gemacht. Warum braucht es dennoch einen neuen Eigentümer?
Also zunächst einmal ist TPG, der neue Hauptgesellschafter des Studio Babelsberg AG, kein reiner Immobilieninvestor, sondern ist sehr stark investiert, auch in Medien, ist zum Beispiel 100% Eigentümer der CAA, der größten Agentur für Schauspieler, Regisseure und Produzenten weltweit, die gerade dabei ist, ICM zu übernehmen. Die TPG hat CineSpace gekauft, den zeitgrößten Studiobetreiber in den USA. Also ist ein Investor, der auch ganz stark auf Medien setzt momentan. Für uns war es wichtig und wir sind auch froh, dass wir TPG als Partner gewinnen konnten, weil doch hohe Investitionen anstehen in Zukunft, die wir leichter mit einem Partner stemmen können, der so finanzstark ist und weniger mit Banken sprechen müssen. Sondern da reicht es, wenn wir unsere Partner überzeugen, dass Investitionen sinnvoll sind und heben den Daumen und dann steht die Investition und muss keine langen Bankgespräche führen. Also ganz wichtiger Faktor für uns. Wir haben ja uns ja mit vielen Interessenten unterhalten und glauben, dass TPG der ideale Partner für uns sein wird.
Wie wird denn die Studio Babelsberg AG künftig heißen?
Studio Babelsberg.
Also der Name bleibt.
So wie bisher. Der Name bleibt auf jeden Fall. Der ist, glaube ich, weltweit einer der besten und größten Brands, die es überhaupt gibt. Es ist einfach das älteste Filmstudio der Welt und der wird natürlich bleiben. Es wird sich ja auch in Babelsberg nichts ändern. Der Vorstand bleibt der gleiche. Die Mitarbeiter bleiben hoffentlich noch lange dieselben, weil wir sehr glücklich mit denen sind. Also da wird es keine Änderung geben. Wir erhoffen uns einfach große Synergieeffekte durch die Partnerschaft auch mit der CAA, weil wir so an Projekte rankommen, die bis jetzt an uns vorbeigezogen sind, weil die CAA nicht nur eine Agentur für Schauspieler ist, sondern auch ganze Filme packaged, das heißt auch finanziert und die dann auf die Reise schickt. Davon versprechen wir uns sehr viel und wie gesagt auch von der Finanzstärke unseres neuen Hauptgesellschafters.
Und Sie sind sicher, Herr Fisser, dass in Babelsberg nach dem Verkauf auch weiter genau die Stoffe verfilmt werden können, die für Qualität stehen, dass es da inhaltlich keine Einmischung gibt?
Nein, es wird inhaltlich keine Einmischung, wirklich dafür ist gesorgt. Wir haben uns lange unterhalten, es wird keine Einmischung geben. Das Studio wird vollkommen eigenständig existieren und unserer Meinung nach profitieren von dem neuen Gesellschafter. Wie gesagt, der Vorstand wird der gleiche bleiben, die Entscheidungsträger werden die gleichen bleiben und wir hoffen uns eher noch mehr Filme in Berlin und in Brandenburg.
Mit so einem Verkauf, das heißt es immer auch, wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Es gibt 21 hochmoderne Ateliers und Studios in Babelsberg. Wie soll denn die Produktion ausgerichtet werden?
Wir haben ja in den letzten Jahren schon viel investiert und sind da eben auch langsam an unsere Grenzen gestoßen. Wir haben ja neue LED-Studios, die einfach jedes Mal auch das größte ein zweistelliges Millioneninvestment bedeuten und auch ein Risiko bedeuten. Und wir sind dadurch einfach unabhängiger von Unwägbarkeiten, die man einfach hat, wenn man mit Banken diskutieren muss. Wir haben einen Investor, der an uns glaubt und der uns die Möglichkeit geben wird, auch in die Bereiche zu investieren, in die wir investieren wollen.
Als die Studios 1992 an einen französischen Wasserkonzern verkauft wurden, da gab es doch einen ziemlich großen Aufschrei in der Medienlandschaft. Das Studio Babelsberg, Sie hatten es selbst gesagt, ist das älteste Großatelier der Welt, 1912 gegründet. Jetzt ist das eigentlich mehr oder weniger eine Meldung. Wir sprechen darüber und natürlich wird das zur Kenntnis genommen. Hat man trotzdem das Gefühl, die Filmbranche ist in so großen Umwälzungen begriffen, dass das einfach glatt gehen muss?
Ja, also die Filmbranche insgesamt ist in einer gigantischen Umwälzung, in einer Umwälzung, die es davor noch nie gegeben hat. Man sieht jetzt, dass Disney Fox kauft, man sieht wirklich den Kampf der Giganten. Netflix ist ganz neu und ganz stark am Markt, Amazon. Jetzt kommen die Studios mit Disney Plus, mit HBO Max, mit Paramount Plus. Es wird 10 solche Anbieter geben, die um Marktanteile kämpfen werden. Es gibt eine Riesenkonsolidierung am ganzen Markt und es betrifft eben auch die Produktionsstätten. Auch da ist weltweit wahnsinnig viel Bewegung. Also auch Pinewood zum Beispiel ist verkauft worden vor 2 Jahren an einen Fonds, die sich vergrößern wollen. Wie gesagt, TPG hat erst vor 3 Monaten den Erwerb von CineSpace angegeben. Das ist der zweitgrößte Studioanbieter in den USA zumindest mit 70 Studios. Also da gibt es eine Konsolidierung und wir können da nicht außen vor bleiben. Also wenn wir weiter mitspielen wollen in diesem Konzert, dann waren wir gezwungen, uns einen Partner zu suchen auch.
Ein US-Investor übernimmt die Filmstudios Babelsberg. Über die Gründe für den Verkauf habe ich mit dem Filmproduzenten Christoph Fisser gesprochen. Er ist im Vorstand der Studio Babelsberg AG. Besten Dank, Herr Fisser.
Vielen Dank für das Gespräch.
Mit der Berufsbezeichnung Designer konnte Karl-Klaus Dietl wenig anfangen. Er sah sich als Gestalter und als solcher hat er mit vielen Produkten DDR-Geschichte geschrieben. 2014 wurde er für sein Lebenswerk auch in der Bundesrepublik ausgezeichnet. Am 2. Januar ist Karl-Klaus Dietl im Alter von 87 Jahren gestorben. Wir hören ihn mit einer Erinnerung, die in die Zeit um 1953 zurückreicht. Er war ein junger Student.
Unser Ästhetikdozent fragte, das war ja nicht lange, als wir begannen zu studieren nach dem Tod Stalins und dem Ende, scheinbaren Ende dieser Dogmen, wie könne denn ein sozialistisches Telefon beschaffen sein? Und ich habe ihm die Gegenfrage gestellt, was wäre denn ein kapitalistisches Ohr? Oder wie könnte denn die Technik zwischen kapitalistischen Fertigungsprinzipien und sozialistischen sich unterscheiden? Damit hatte sich die Frage erledigt.
Also die Idee für ein sozialistisches Telefon war schnell abgehakt. Karl-Klaus Dietl hat Dinge gestaltet, die Ostdeutsche aus der Zeit vor 1990 gebrauchen konnten und von denen man sich nicht leichtfertig trennte. Frederik Bussmann leitet die Kunstsammlung Chemnitz, Museum Gunzenhauser, und er hat erst im vergangenen Jahr eine Ausstellung eröffnet, die die ganze Spannbreite des Schaffens von Karl-Klaus Dietl in den Blick nahm. Guten Abend, Herr Bussmann.
Ja, schönen guten Abend.
Die Erika-Schreibmaschine gehört zu den Klassikern, die Karl-Klaus Dietl entworfen hat. Welche anderen Dinge gehören unbedingt dazu?
Ach, vieles anderes mehr. Eigentlich kommt er aus dem Autobau, hat das studiert in Zwickau und hat den Wartburg natürlich mitgestaltet, hat ganz viele Modelle auch geschaffen, die dann gar nicht realisiert worden sind. Oder die berühmten Heli-Radios, die runden, weißen Kugellautsprecher, Fahrräder hat er gestaltet, die Schreibmaschinen, Computer, also eigentlich wirklich vieles.
Und was war sein wichtigstes Credo als Produktgestalter?
Die sogenannten 5L, so hat er das genannt. Das heißt, es sollte leicht sein, langlebig, lütt, also klein, lebensfreundlich und leise. Da sieht man schon, dass er als Gestalter nachhaltig dachte, ressourcenschonend. Und das ist, glaube ich, das große Erbe von Karl-Klaus Dietl, dass er schon in den 60er Jahren als Formgestalter in der DDR ressourcenschonend arbeitete und im Grunde genommen für uns heute noch in die Zukunft gedacht hat. Wie kann man nachhaltig mit den Dingen umgehen? Und die offene Form, so wie er sie nannte, bedeutete, man konnte die Sachen alle ziemlich einfach reparieren, ohne alles auseinandernehmen zu müssen oder wegschmeißen zu müssen.
Design war in den Anfängen der DDR vermutlich noch ideologisch aufgeladen. In der Episode, die Dietl erzählt hat, klang das ja an. Hat er sich da konsequent freimachen können über die Jahre?
Wir haben es gehört, auf die Art und Weise, wie er geantwortet hat. Er war ein sehr wacher, intelligenter, ein Geist, der kritisch war, der immer versucht hat, seine Unabhängigkeit zu behalten. Deswegen hat er sich nach seinem Studium dann auch relativ schnell unabhängig gemacht in einem Künstlerkollektiv, in einem Gestalterkollektiv mit Lutz Rudolf und Dieter von der Mende und hat es so geschafft, auch wenn er im Verband war, auch wenn er sozusagen in offiziellen Institutionen immer mit dabei war, aber er hat es immer geschafft, auch auf Distanz zu gehen zum Staat. Aus Protest gegen die Zentralisierungsbestrebungen und die Vereinnahmungsbestrebungen hat er dann auch sein Amt als stellvertretender Verbandsvorsitzender dann zurückgegeben. Insofern, er ist immer jemand gewesen, der nicht bequem war mit den Mächtigen.
Das DDR-Design hat in den letzten Jahren ja ein Revival erlebt. Es ist kultig und das dürfte Herrn Dietl ja wahrscheinlich gefallen haben. Wissen Sie, ob ihn das freute?
Das hat ihn sehr gefreut, aber nicht, weil es kultig war, sondern weil er das Gefühl hatte, dass seine Lebensleistung und die seiner Kolleginnen und Kollegen anerkannt wurde. Jahrzehntelang ist das im Westen nicht passiert und es gab jetzt endlich eine Anerkennung als ein wichtiger deutscher Gestalter. Es gab auch Lutz Rudolf, es gibt Rudolf Horn und andere, die auch verdient haben, dass man ihre Arbeiten sich ganz genau anguckt und auch wertschätzt. Insofern war er ganz glücklich, dass es endlich passiert ist und er nicht sozusagen unter die Räder der Geschichte gekommen ist.
Sie hatten ja, Herr Bußmann, erwähnt, dass er bis 1990 auch Präsident des Verbandes Bildender Künstler war. Wie hat er denn nach dem Mauerfall weiterarbeiten können?
Er hat als Künstler weitergearbeitet. Er war ja vorher auch in der Burg Giebichenstein und in Schneeberg an der Akademie. Er hat aber immer als Künstler und Gestalter weitergearbeitet und hat das auch nach 1990 noch gemacht. Hat große Aufträge auch gehabt für Maschinen, Textilmaschinen, hat Coupled Identities geschaffen, hat als Künstler gearbeitet, Entwürfe für die Dresdner Frauenkirche gemacht. Also da ist immer viel passiert und er war eigentlich ich habe ihn vor ein paar Wochen noch getroffen. Der war immer aktiv, immer rege und immer gut dabei. Insofern ist sein Tod jetzt wirklich ein Schock.
Was für ein Mensch war er? Wie kann man ihn charakterisieren?
Sehr wach, sehr aufmerksam, sehr präzise, nachdenklich, kritisch und vor allen Dingen engagiert. Ich habe ihn als einen wahnsinnig engagierten Mann kennengelernt, in allen Bereichen, in der Ästhetik, in der Gestaltung, aber auch in gesellschaftlichen Bereichen. Er war, glaube ich, bei den Grünen oder zumindest war engagiert auf diesem Gebiet. Er hat sich für Stadtentwicklung interessiert. Also er war wirklich vielseitig interessiert und auch historisch interessiert. Ein Mann, der wirklich universell nachdachte und der wirklich ein kritischer und engagierter Geist war, der uns heute fehlen wird.
Der Produktgestalter Karl Klaus Dietl ist am 2. Januar im Alter von 87 Jahren gestorben. Über seinen Erfindungsreichtum und seinen Weg habe ich mit Frederik Bußmann gesprochen. Er ist Generaldirektor der Kunstsammlung Chemnitz. Herr Bußmann, einen guten Abend noch und danke für das Gespräch.
Ja, schönen Dank.
Keine Branche gibt sich heutzutage die Blöße, den Klimaschutz als sekundär abzutun. Dennoch passiert zum Beispiel bei Filmdreharbeiten zu wenig. Und auch bei der Bewirtschaftung großer Museumsbauten spielt die CO2-Bilanz eine viel zu kleine Rolle. Wir haben darüber in den letzten beiden Tagen in Fazit berichtet. Heute schauen wir auf ein Segment, das ein wenig im Abseits liegt, aber auch dort bewegt sich etwas. Der Neubau bzw. Umbau von zoologischen Gärten soll ökologisch nachhaltiger werden. Über den Transformationsprozess habe ich am Abend mit Natascha Meuser gesprochen. Sie hat das Institut für Zooarchitektur an der Hochschule Anhalt gegründet. Dass Tiere Lebewesen mit Rechten sind, ist inzwischen Konsens. Dennoch gibt es noch viel zu tun in Sachen artgerechtes Bauen. Wie kann eine zeitgemäße Zooarchitektur diese Aufgabe unterstützen?
Naja, wir sollten uns auf jeden Fall bewusst machen, dass Bauen für Tiere nicht nur zweckmäßig sein soll, sondern vor allem auch ästhetisch sein darf. Und bislang ist das ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Wenn ich vielleicht nochmal auf Ihre Einleitung zurückkommen darf. Der Zoo ist kein Nischenthema und auch kein kleines. Denn wenn wir die Zahlen nehmen, die momentan aktuell sind, dann gehen 1,4 Milliarden Menschen in einen Zoo oder in ein Aquarium weltweit. Das heißt, es spricht sehr viele Menschen an.
Es gibt ja seit Mitte des 20. Jahrhunderts Bewegungen von Zoo-Gegnern. Aktivisten stellen immer wieder mit guten Gründen die Glaubwürdigkeitsfrage. Der Zoo-Architektur kommt da, und Sie haben diese Zahlen genannt, doch im Grunde eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe zu, oder?
Ja, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Denn wenn wir über den Zoo sprechen, dann sprechen wir auch immer über das Verhältnis von Mensch und Tier. Wie es sich in den, nehmen wir mal den Beginn der modernen Zooarchitektur, also wo die Wissenschaft Einzug hielt. Wenn wir von den vergangenen 250 Jahren sprechen, dann spiegelt sich ganz immens das Verhältnis zwischen Mensch und Tier in der Architektur in den zoologischen Gärten wieder. Also wie haben wir die Tiere eingehegt? Was sagt die Architektur über unser Verhältnis aus, was wir in der jeweiligen Zeit zur Natur haben?
Nun stehen ja Zoos vor dem grundsätzlichen Dilemma, dass sie einerseits für die Tierwelt sensibilisieren wollen, andererseits verstehen Besucher die zoologischen Gärten eben auch ganz stark als Freizeitpark. Der Spiel- und Spaßfaktor für Kinder ist sehr wichtig, die Eventgastronomie ebenfalls. Was muss denn eine moderne Zoo-Architektur leisten, damit der Aufklärungsanspruch nicht verloren geht?
Also meiner Meinung nach muss es ein Ort der Wissensvermittlung sein mit einem Point of Action. Das heißt, die Architektur und die Gestaltung eines zoologischen Gartens muss einerseits wie ein Museum sein oder wie ein lebendiges Naturkundemuseum und andererseits auch den Besucher anregen, etwas zu tun, wenn er den Zoo verlässt. Er darf, wie Sie das gerade so schön gesagt haben, nicht nur Erlebnis sein, also nicht nur der Sonntagsausflug, sondern er braucht diesen Point of Action. Was als Einzelner kann ich leisten für den Naturschutz und über Themen, die in den zoologischen Gärten vermittelt werden, können Sie eben ein ganz, ganz großes Publikum erreichen.
Kann man sagen, dass der Fokus auf Kinder und die Bespaßung, ich meine das nicht böse, aber die Bespaßung eine tiefgreifendere Umgestaltung von Tierparks verlangsamt?
Ja, das haben Sie auch richtig erkannt. Also wenn wir so eine Generation nehmen, wenn wir heute Kinder in Zoos betrachten, werden die ja erst in der nächsten Generation praktisch aktiv. Und wir bespaßen die meiner Meinung nach etwas zu sehr derzeit, weil das natürlich viele Besucher anlockt, große Spielplätze, der Fun-Faktor in den zoologischen Gärten. Ich glaube, das macht der Zoo schon ganz richtig, um Publikum zu generieren, aber es darf eben nicht nur ein Spaßort sein. Davon muss der Zoo endlich wieder wegkommen. Das war eine Tendenz in den vergangenen 30 Jahren und die ebbt jetzt meiner Meinung nach so leicht schon wieder ab und es beginnt eine neue Generation von Zoobauten bzw. zoologischen Gärten.
Gibt es denn in der Zoo-Architektur Wettbewerbe, so wie bei allen anderen Großprojekten, die ausgeschrieben werden, auch?
Zunehmend ja, und das ist auch ein großer Pluspunkt. Über Architekturwettbewerbe generieren sie natürlich auch eine bessere Qualität an Zoobauten. Und bislang in den vergangenen 100 Jahren war das nur einer ganz kleinen Nische von Architekturbüros vergönnt, in zoologischen Gärten zu bauen. Das ist mal mehr oder weniger gelungen. Und heute können sie eben über den Wettbewerb ganz andere Büros ansprechen und dadurch auch eine bessere Qualität in der Architektur erzeugen.
Gibt es denn Nationen, die den notwendigen Prozess der Neuausrichtung von Tierparks und Meeresmuseen, Aquarien zum Beispiel, besonders engagiert unterstützen?
Nach wie vor, denke ich, ist Europa und Nordamerika immer noch führend, obwohl in China und im asiatischen Raum sehr viele neue Zoos entstehen. Aber die Tendenzen beginnen doch eher hier in den alten Zoos, in den historisch gewachsenen Zoos. Und vorbildlich sind natürlich im deutschsprachigen Raum, wenn wir davon sprechen, die Schweizer Zoos auf jeden Fall. Die haben schon immer eine sehr ausgeprägte Baukultur gehabt in ihren zoologischen Gärten, eine gute Archivierung, auch ihre denkmalgeschützten Gebäude und sind jetzt auch schon wieder im Vormarsch, was neue Ideen angeht. Also Zürich natürlich, Basel, in Deutschland die großen Städtezoos wie Berlin natürlich mit den beiden Zoos, Stuttgart, Leipzig. Also da entstehen gerade ganz viele neue Tendenzen.
Es sind ja vor allem wohl auch Aquarien, die seit einigen Jahren als Orte an Relevanz gewinnen. Dort soll über Klimawandel, Natur und Artenschutz informiert werden. Wie grün, also wie nachhaltig gebaut sind denn neuere Meeresmuseen?
Naja, bei den Aquarien zeigt sich eine Entwicklung, die ich persönlich als sehr positiv empfinde, denn bei diesen Bauten zeigt sich die Verschmelzung der Architektur mit den Themen, mit denen wir uns momentan auseinandersetzen müssen, Verschmutzung der Meere und so weiter. Und wenn Sie beispielsweise Stralsund nehmen, das ist ein Aquarium, was dem Meeresmuseum angegliedert ist, das thematisiert nicht nur die Schönheit im Wasser, also das lebendige Tier im Wasser, sondern auch die Verschmutzung der Meere oder neue Aquarien in Mexiko von Tatjana Bilbao, beispielsweise eine sehr geschätzte Kollegin, wo die Architektur quasi verschmilzt mit der Natur Das heißt, auch in der Architektur wird sichtbar, dass wir uns mit ökologischen Themen beschäftigen. Und in China sind es große Aquarien, die sich einzelnen landschaftlichen Themen widmen. Ja, und auch ganz besonders über die Architektur ein ökologisches Bewusstsein transportieren möchten. Und die widmen sich eben mit diesen Themen auch örtlichen Bildungsstrategien. Das heißt, diese Aquarienbauten sind sehr individuell mit dem Ort verankert, wo sie stehen. Im Gegensatz zu zoologischen Gärten, wo sie immer so eine Riesenvielfalt die ganze Welt zeigen, hat das Aquarium erkannt, dass eben kleinere Lebensausschnitte, die einen örtlichen Bezug haben in Verbindung mit der Architektur, eine tolle Wissensvermittlung sein können. Für die junge Generation vor allem.
Das ist doch ein guter Ausblick. Beim Bau von Tierparks und Meeresmuseen müssen die Kriterien von Artgerechtheit und Nachhaltigkeit Priorität haben. Meine Gesprächspartnerin war Natascha Meuser, die Gründerin des Instituts für Zooarchitektur an der Hochschule Anhalt. Ihnen, Frau Meuser, noch einen guten Abend.
Wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen von Viktoria Eglau.
Der italienische Schriftsteller und Übersetzer Gianni Celati ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren in seiner Wahlheimat nahe der englischen Küstenstadt Brighton. Italiens Kulturminister Dario Franceschini sprach von dem Verlust eines großen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. In Deutschland erschienen von Celati unter anderem die Romane »Die wilden Reisen« des Otero Aloisio, »Was für ein Leben«, Episoden aus dem Alltag der Italiener und Fata Morgana. Der 1937 in Norditalien geborene Celati übersetzte auch Werke von Jonathan Swift, Mark Twain und Roland Barthes ins Italienische. Der US-Musikriese Warner hat sich die Rechte an allen Kompositionen und Songtexten des 2016 verstorbenen britischen Sängers David Bowie gesichert. Das teilte der Konzern heute mit. Dazu gehören so berühmte Lieder wie Space Oddity, Changes, Life on Mars und Heroes. Wie viel der zur Warner Music Group gehörende Musikverlag Warner Chappell Music zahlte, wurde nicht mitgeteilt. Das Branchenblatt Variety sprach von mehr als 250 Millionen US-Dollar. Aus New York, Peter Mücke.
Die Musikbranche ist in der Krise. Mit klassischen Tonträgern lässt sich immer weniger Geld verdienen. Durch die Corona-Pandemie sind auch die Konzerteinnahmen weggebrochen. Viele Musikunternehmen setzen deshalb jetzt verstärkt auf die Songkataloge bekannter Stars. So hatten zuletzt Paul Simon, Neil Young, Bob Dylan und ZZ Top für viel Geld die Rechte an ihren Kompositionen und Songtexten verkauft. David Bowie reiht sich jetzt posthum ein. Warner Music war bereits zuvor im Besitz der Aufnahmen selbst. Jetzt kommen also noch die Songkompositionen und Texte hinzu.
Rembrandts berühmtes Gemälde Nachtwache können Wissenschaftler und Kunstliebhaber jetzt vom Laptop aus studieren. Das Amsterdamer Rijksmuseum stellte auf seinem Portal ein höchst detailliertes Foto des Kunstwerks zur Verfügung. Betrachter können in das Bild hineinzoomen und selbst kleinste Farbtupfer erkennen. Das Museum ist derzeit wegen der Corona-Schutzmaßnahmen in den Niederlanden geschlossen. Das 717-Gigapixel-Foto soll auch Forschern dabei helfen, das Werk zu restaurieren und seinen Alterungsprozess zu bewerten. Das Gemälde wurde seit seiner Entstehung 1642 mehrfach restauriert. Die britische Rundfunkanstalt BBC feiert 2022 ihren 100. Geburtstag. Zum Start in das Jubiläumsjahr begannen mehrere Online-Ausstellungen. Auf der Webseite BBC 100 wurden heute Links zu Objekten, Persönlichkeiten und Stimmen freigeschaltet, die die Jahrzehnte seit der Gründung der British Broadcasting Corporation im Oktober 1922 geprägt haben. Ausgestellt sind unter anderem frühe Mikrofone, Requisiten berühmter BBC-Serien wie zum Beispiel der Mantel des Meisterdetektivs Sherlock Holmes aus der Serie Sherlock und Porträts von BBC-Mitarbeitern oder interviewten Persönlichkeiten. Hinzu kommen historische O-Töne, wie der Aufruf des späteren französischen Präsidenten General Charles de Gaulle aus dem englischen Exil 1940 an seine Landsleute, Widerstand gegen die deutschen Besatzer zu leisten.
Von der Kunst des Verbindens. Eine Reihe über Brücken.
Amsterdam ist schon lange eine Fahrradstadt. Man kommt dort mit dem Rad wirklich schnell voran, in kleinen und auf breiteren Straßen und längs der vielen Grachten. Außerdem ist das Parken in der Innenstadt exorbitant teuer. Aber es gibt in Europa noch ein anderes Fahrradparadies. In Kopenhagen haben die Stadtpolitiker die Infrastruktur in den letzten Jahren konsequent mit immer neuen Brücken nur für Radfahrer und Fußgänger ausgebaut. Besucher aus Deutschland schwärmen von dieser konsequenten Neuausrichtung. Thomas Borchardt lebt seit fast 4 Jahrzehnten als Korrespondent in Kopenhagen und auch er bewegt sich fast ausschließlich auf dem Rad durch seine Stadt. Schönen guten Abend, Herr Borchardt.
Hallo.
Was macht das Radfahren in Kopenhagen so anders und so attraktiv, dass Leute das ganze Jahr über, egal bei welchem Wetter, auf Auto und Bus eher verzichten?
Naja, es gibt halt in Dänemark eine ausgeprägte Fahrradtradition. Es ist einfach so und schon ewig so gewesen, dass so 50% der Menschen hier jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, auch winterunabhängig. Und das führt dann eben zu solchen Erscheinungen, wie dass Fahrradwege genauso mit derselben Priorität von Schnee geräumt werden wie die Autostraßen. Und das ist eben einfach ein anderes Grundverhältnis zum Fahrrad als anderswo. Und das führt zum Beispiel auch dazu, dass man in Kopenhagen einfach selbstbewusster radelt gegenüber Autofahrern als zum Beispiel in Berlin. Und im Übrigen auch viel schneller.
Und seit wann gibt es diesen Trend zu immer mehr neuen Brücken, die nur für Radfahrer und Fußgänger reserviert sind?
Dazu muss man erstmal die Geografie ein bisschen erklären, ganz kurz. Die Stadt wird einfach vom alten Hafenbecken in zwei Teile geteilt. Das ist so zwischen 200 und 500 Meter breit. Und es gibt einen riesigen südöstlichen Inselstadtteil Ammer und der ist durch dieses Hafenbecken komplett vom Rest abgetrennt. Und seit der Hafen für die Handelsschifffahrt nicht mehr gebraucht wird und seit die Metropole Kopenhagen reich geworden ist, werden immer neue Fahrradbrücken gebaut. Vor 10 Jahren konnte ich nur über zwei extrem stark befahrene Autobrücken ins Zentrum. Und heute habe ich zusätzlich die Wahl zwischen 5 Brücken ohne jeden Autoverkehr. Das ist eine sagenhafte praktische Verbesserung. Und das ist auch gefühlsmäßig ein Riesenfortschritt für das Grundgefühl, das man so in Sachen Mobilität hat.
Also welche Gefühle sind das, die die Brücke neben dem Grundgefühl noch wachruft und mobilisiert?
Ja, also erstmal, dass diese Brücken ein starkes Symbol dafür sind, dass die Vormacht des Autos in der Großstadt geknackt ist. Die Radfahrer, die Fußgänger haben eben dieselbe oder eine höhere Priorität als die Autofahrer bei der Planung und beim Bau. Und in Kopenhagen kommt dann auch dazu, dass architektonisch da sehr ehrgeizig gearbeitet wird. Es gibt zum Beispiel eine 200 Meter lange Brücke, die heißt auf Dänisch Zügelslange, Fahrradschlange auf Deutsch. Und die ist einfach so elegant gebaut, in sich geschwungen, dass man beim Radeln über das Hafenbecken tatsächlich zu schweben glaubt. Und der Blick auf die Stadt dabei ist fantastisch. Man ist absolut mitten in der Stadt, weit weg vom nächsten Auto und das macht unglaublich viel Spaß. Es gibt noch eine andere Brücke, die sehr bekannt ist. Die nennt sich Circle Bro, auf Deutsch Kreisbrücke. Die ist viel kürzer und ist vom weltberühmten Olafur Eliasson. Die ist von dem so raffiniert entworfen, dass sie von Weitem wie ein schönes Segelschiff aussieht und von nahem zum Chillen in 2 runden Ausbuchtungen einlädt.
Ja, wunderbare Beispiele, wunderbare Exemplare, die man sofort sehen oder beradeln möchte. Ist denn wirklich alles von dem Niveau oder gab es da auch einmal ein paar Flops in der Geschichte der Kopenhagener Radbrückenbauten?
Jojo, also klar. Ich radel fast jeden Tag über einen Flop. Das ist die Fahrradbrücke, die führt zu dem Kopenhagener Wahrzeichen Nyhavn, so eine wunderbar pittoreske Gasse am Hafen, die heute genauso aussieht wie vor 200 oder 300 Jahren und wo auch der Märchendichter Hans Christian Andersen gelebt hat. Die Brücke, die man als Verbindung dahin gebaut hat, ist potthässlich und die hat so einen Zwang zum Zickzackradeln eingebaut, ist einfach eine Fehlkonstruktion und sie kann auch die Masse von uns Zweiradfahrern nicht bewältigen, die eben diese Brücken also begeistert und sehr viel und jeden Tag dann nutzen. So ein bisschen strukturell gibt es eben Probleme dadurch, dass nicht nur die Zahl der Radler wahnsinnig zugenommen hat, sondern eben auch es immer mehr unterschiedliche Radfahrtypen gibt. Es gibt eben die wahnsinnig viele E-Roller und es gibt die riesigen Lastenfahrräder, wo Eltern ihre Kinder durch die Gegend fahren, die eben auch mit Batteriebetrieben sehr schnell sind. Es gibt unterschiedliche Geschwindigkeiten und das schafft viele Probleme. Und das ist im Moment strukturell das größere Problem, also zum Beispiel Staus auf Fahrradwegen in der Rush Hour, ist es das größere Problem als jetzt Planungen für neue, schicke Brücken.
Aber da wird sicherlich nach Lösungen gesucht. Alles in allem, Herr Borchert, was können wir denn städteplanerisch von Kopenhagen lernen?
Kurt Tucholsky hat 1932 geschrieben, anderswo kommen Babys auf die Welt und schreien. In Dänemark klingeln sie erstmal mit der Fahrradklingel. Das heißt, das Fahrradfahren ist hier verwurzelt in den Leuten und das ist einfach ein riesiger Platzvorteil. Aber bei der Brückenplanung finde ich toll, dass hier Design und Ästhetik fast genauso viel Gewicht haben wie der praktische Nutzwert von einem Bau. Und das hilft auch bei der Annahme in der Bevölkerung und bei den Debatten über das Für und Wider eines solchen Projektes, die ich ja so auch also gerne und interessiert in deutschen Großstädten wie in Berlin verfolge, wird hier gelassener und auch weniger fundamentalistisch in die eine oder andere Richtung debattiert. Und Kopenhagen ist halt in den letzten 20 Jahren von so einem hochverschuldeten Bankrottkandidaten zu einer neureichen Boomtown geworden. Und das ist schwer nachzumachen, ist aber für solche schönen Brückenbauprojekte unbedingt zu empfehlen.
Thomas Borchert radelt leidenschaftlich gern in Kopenhagen und die meisten Brücken sind nicht nur praktisch, sondern auch schön. Danke für Ihre Schilderung aus dem Kopenhagener Fahrradparadies. Wir setzen unsere Reihe über die Kunst des Verbindens weiter fort. Morgen geht es um Brücken im Kino. Spione werden dort ausgetauscht, die Liebenden vom Pont Neuf kommen vor, ebenso wie die Zerstörung der Millenniumsbrücke in London in Harry Potter und der Halbblutprinz. Am 4. Januar feiert der spanische Filmemacher Carlos Saura seinen 90. Geburtstag. Fast 50 Filme hat er in sehr unterschiedlichen Genres gedreht, aber Saura war auch in anderen künstlerischen Disziplinen aktiv. Er fotografiert, er hat Opern und Theaterstücke inszeniert und einen Roman über den spanischen Bürgerkrieg geschrieben. Wolfgang Martin Hammdorf porträtiert den eigenwilligen Filmemacher.
Rosa Rosé, ein Chanson des 2010 verstorbenen spanischen Liedermachers José Antonio Labordeta. Schwarz-Weiß-Zeichnungen zeigen Kinder in Krieg und Diktatur. Es sind alte Fotografien, mit kräftigem Strich übermalt. Fotosauria nennt Carlos Saura diese Bilder. Der Kurzfilm Rosa Rosé, La Guerra Civil ist eines seiner jüngsten Werke. Aus der Perspektive eines Kindes werden 30 Bilder über den spanischen Bürgerkrieg immer wieder verändert, bis sie am Ende zu einer Anklage gegen den Krieg schlechthin werden. Carlos Saura war 4 Jahre alt, als der Bürgerkrieg begann, 9 Jahre, als er endete.
A mí me ha marcado siempre, quizá definitivamente, ha sido la guerra de España, la guerra civil, inevitablemente, ¿no?
Der spanische Bürgerkrieg hat mich ganz stark geprägt. Die Angst, die Toten und die Bombenangriffe. Aber meine eigene Angst vor dem Krieg war nicht so stark wie der Eindruck, den die Angst meiner Eltern bei mir auslöste. Ich als Kind empfand den Krieg manchmal fast als Abenteuer. Von der Terrasse unseres Hauses war das brennende Barcelona manchmal fast ein Spektakel.
Dieser neugierige Blick des Kindes auf die unterschwellige Gewalt und das kollektive Schweigen einer repressiven Gesellschaft charakterisiert seine ersten Filme. Carlos Saura gehört zu den Filmemachern des Nuevo Cine Español, die an der Zensur des Franco-Regimes vorbei neue Wege für den spanischen Film suchten. Auch Carlos Sauras erste Filme entstanden noch unter der Diktatur mit dem Produzenten Elias Querejeta. Protagonistin seiner Filme, etwa Peppermint Frappé, Elisa mein Leben oder Züchte Raben, war fast immer Geraldine Chaplin, seine langjährige Lebensgefährtin. In ihnen wird die Familie mit ihren Rätseln und Geheimnissen zur Metapher für gesellschaftliche Unterdrückung, Gewalt, Korruption und ihren Niedergang. Eine Wende in Sauras Schaffen kam 1981 mit dem Musikdrama Bluthochzeit nach Federico García Lorca. Der Wechsel vom innerlichen, rätselhaften Kino zum folklorelastigen Flamenco-Drama war für viele seiner Fans nicht nachvollziehbar, erzählt Carlos Saura.
Ein französischer Produzent und Verleiher rief mich an und sagte, wenn du diesen spanischen Folklorefilm machst, wirfst du dein ganzes Prestige als Filmemacher auf den Müll. Und ich sagte ihm, dann ist das wohl jetzt der richtige Moment dafür.
Saura hat sich selbst als Künstler immer wieder neu definiert und nach neuen Ausdrucksformen gesucht. Auch seine Musikdramen inszeniert er sehr unkonventionell in einer künstlich überhobenen, kargen, fast verfremdeten Umgebung. Mit seinem zweiten Flamenco-Drama Carmen wurde Saurer weltbekannt und es folgten zahllose weitere Projekte. Dabei arbeitet Saurer mit beweglichen Stoffpanels, auf die unterschiedliche Farben oder Fotos projiziert werden. Mit Filmen wie Flamenco, Tango oder Fado setzt er sich mit ganz unterschiedlichen populären Musikkulturen auseinander. Sein jüngster Film, El Rey de Todo el Mundo, der vor wenigen Wochen im spanischen Kino anlief, führt in die Welt des musikalischen Melodramas in Mexiko. Auch in seinen Musikfilmen zeigt sich Carlos Saurer als Erzähler, der auf Abstand bleibt, der den Zuschauer aber immer wieder auch mit überraschenden Wendungen konfrontiert. Den Realismus lehnt er ebenso ab wie ein auf Tränen gebautes Gefühlskino.
Da war ich mit Luis Buñuel einer Meinung. Wir haben oft darüber geredet. Wir hassten beide die Gefühlsduselei. Das ist so einfach. Es ist so leicht, das Publikum zum Weinen zu bringen. Die Leute denken, das sei das Schwierigste überhaupt. Aber nein, es ist ganz einfach.
Carlos Saurer ist eine der großen Figuren des europäischen Autorenfilms. Immer wieder wagt er das Experiment, das Spiel mit Licht, Farbe und Ton. Für seine Projekte musste er kämpfen. Manche Geschichten konnte er als Film gar nicht erzählen. Etwa den Roman »Dieses Licht« über ein getrenntes Ehepaar im spanischen Bürgerkrieg, an den sich, so Saurer, kein spanischer Filmproduzent herantraute. Viele der erfolgreichen Filme seiner früheren Jahre würden heute wahrscheinlich keine Produzenten mehr finden, resümiert er. Aber Stillstand kann er auch zum Ende seines 9. Lebensjahrzehntes nicht ertragen.
Ich habe immer noch 7 oder 8 Drehbücher in der Schublade, die ich nicht verfilmt habe. Und auch andere Projekte. Jetzt, in dieser Phase meines Lebens, macht es mir Spaß, Fotoausstellungen zu organisieren. Mit meinen alten oder neuen Fotos oder den Fotosauriern. Wenn es mit den Filmen etwas länger dauert, hast du trotzdem noch andere Sachen zu tun.
Carlos Saurer, unermüdlich und kreativ. Wolfgang Martin Hamdorf hat einen Blick auf das lange Leben des nun 90 Jahre alten Filmemachers und Fotografen geworfen. Was die Kulturseiten vom 4. Januar aufbieten, das weiß Hans von Trotha.
Andreas Eckert weist uns in der FAZ auf den US-amerikanischen Historiker Robin Kelly hin. Eine hierzulande wenig wahrgenommene, Zitat, wichtige Stimme in der amerikanischen Debatte um Alternativen zum rassistischen Status quo. Sein erstes großes Thema war schwarzer Radikalismus und die kommunistische Linke, vor allem in Birmingham in Alabama. Seine Ergebnisse gewannen, so Andreas Eckert, einen Platz im strategischen Denken von Generationen junger nordamerikanischer Aktivisten, die sich mit Fragen von Rasse, Geschlecht, Klasse und Solidarität auseinandersetzten. Kelly legte dar, wie sich schwarze Arbeitende den Kommunismus aneigneten, die Schriften von Marx und Lenin mit denen der schwarzen Kirchen und den langen Erfahrungen des Widerstands gegen die Sklaverei, der Segregation und des rassistischen Terrorismus verbanden. Während die Arbeiterinnen und Arbeiter hier also Marx lesen und Lenin, erzählt Slavoj Žižek in der Welt von einem chinesischen Fließbandarbeiter, der nach Feierabend heimlich Heidegger übersetzt. Jahrelang schuftete Chen Zi in verschiedenen Fabriken in einem blauen Reinraum-Overall, der nur seine Augen frei ließ, wie Žižek weiß. Die Feierabende verbrachte er nach 12 Stunden täglicher, repetitiver und ermüdender Plackerei damit, sich heimlich selbst Englisch beizubringen. Er begann Heidegger zu lesen und übersetzte schließlich eine Einführung in die Lehren des deutschen Meisterdenkers ins Chinesische, dann weitere Bücher. Muss man sich eine solche Hingabe an Martin Heidegger und sein Denken als Befreiung vorstellen oder als Irrweg, fragt Žižek. Hingabe, das ist das Stichwort. Wohl denen, die wissen, wofür sie kämpfen. Die Welt zum Beispiel kämpft mit Hingabe für das Deutsche. Und das ist, wie wir alle wissen, allenthalben bedroht. Und so stellt in derselben Welt, in der Slavoj Žižek uns die Geschichte von Chen Zi erzählt, ohne selbst so richtig daraus schlau zu werden, wie es scheint, der emeritierte Professor für Sprachwissenschaft und Mundartkunde Horst Heider-Munzke unter der in ironischer Mimikrie gehaltenen Überschrift »Wie Corona Denglisch boostert« bestürzt fest, die Pandemie überflutet uns mit Anglizismen. Um sogleich zu triumphieren, doch wenigstens in einem Fall gelang die Verdeutschung. Spoiler, es war das Homeschooling. Mit den neuen Ausdrücken Präsenzunterricht und Distanzunterricht, dazu der Wechselunterricht, wurden präzise Benennungen der wichtigsten Möglichkeiten der Beschulung gefunden. Freut sich der deutsche Emeritus, um dann noch eine ganz steile These zu wagen, nämlich, vielleicht hat diese sprachliche Klarheit dazu beigetragen, das katastrophale Homeschooling ganz einzustellen. Fazit, bilanziert er und meint das offenbar ernst, wo es wirklich Not tut, ist die eigene, die Muttersprache, unentbehrlich. Wann, liebes Weltfeuilleton, rettet uns die deutsche Sprache denn dann endlich richtig vor der Pandemie? Was hätte Ilse Kümpfel-Schliegmann dazu gesagt? Eine der genauesten, weil knappsten Autorinnen des deutschen, des bayerischen Feuilletons. Sie ist tot. Ab 1956 schrieb sie unter dem Pseudonym Ponky für die Abendzeitung bis zur Pensionierung 1990. Die Taz beschränkt sich in Aneignung ihres extrem knappen Gestus auf zwei Sätze. Die vor allem durch ihre TV-kritische Arbeit für die Münchner Abendzeitung bekannte Ponky ist am 30. Dezember verstorben. An ihren luziden Texten und ihren freundlichen, aber allen Branchenbestechungsversuchen abholden Wesen war zu lernen, wie der Beruf auszuüben ist. Punkt. Hannes Hintermeier fragt in der FAZ fast schon bang, wer sieht jetzt fern? Und zitiert Ponkys Fazit. Bis in die 70er Jahre sei Fernsehen ganz in Ordnung gewesen, hat sie einmal befunden. Heißt, ein Großteil der Menschen, die uns umgeben, hat gar keine Ahnung davon, was gutes Fernsehen sein könnte oder sogar einmal war. Die Bedingung der Möglichkeit kurzer Texte hat sie übrigens mit einem philosophischen Ansatz erklärt. Sie seien das Ergebnis ihrer Art zu denken. Sie bezeichnete sich, so steht es in der FAZ, als Langsamdenkerin. Im Vergleich mit ihren Texten sind fast alle anderen lang und manche vielleicht auch ein bisschen zu schnell gedacht. Hingabe. Das ist das Stichwort. Wohl denen, die wissen, wofür sie kämpfen. Die Welt zum Beispiel kämpft mit Hingabe für das Deutsche. Und das ist, wie wir alle wissen, allenthalben bedroht. Und so stellt in derselben Welt, in der Slavoj Žižek uns die Geschichte von Chen-Tzi erzählt, ohne selbst so richtig daraus schlau zu werden, wie es scheint, der emeritierte Professor für Sprachwissenschaft und Mundartkunde Horst Heider-Munzke unter der in ironischer Mimikrie gehaltenen Überschrift »Wie Corona Denglisch boostert« bestürzt fest, die Pandemie überflutet uns mit Anglizismen. Um sogleich zu triumphieren, doch wenigstens in einem Fall gelang die Verdeutschung. Spoiler, es war das Homeschooling. Mit den neuen Ausdrücken Präsenzunterricht und Distanzunterricht, dazu der Wechselunterricht, wurden präzise Benennungen der wichtigsten Möglichkeiten der Beschulung gefunden. Freut sich der deutsche Emeritus, um dann noch eine ganz steile These zu wagen, nämlich, vielleicht hat diese sprachliche Klarheit dazu beigetragen, das katastrophale Homeschooling ganz einzustellen. Fazit, bilanziert er und meint es offenbar ernst, wo es wirklich Not tut, ist die eigene, die Muttersprache, unentbehrlich. Wann, liebes Weltfeuilleton, rettet uns die deutsche Sprache denn dann endlich richtig vor der Pandemie? Was hätte Ilse Kümpfel-Schliegmann dazu gesagt? Eine der genauesten, weil knappsten Autorinnen des deutschen, des bayerischen Feuilletons. Sie ist tot. Ab 1956 schrieb sie unter dem Pseudonym Ponky für die Abendzeitung bis zur Pensionierung 1990. Die Taz beschränkt sich in Aneignung ihres extrem knappen Gestus auf zwei Sätze. Die vor allem durch ihre TV-kritische Arbeit für die Münchner Abendzeitung bekannte Ponky ist am 30. Dezember verstorben. An ihren luziden Texten und ihren freundlichen, aber allen Branchenbestechungsversuchen abholden Wesen war zu lernen, wie der Beruf auszuüben ist. Punkt. Hannes Hintermeier fragt in der FAZ fast schon bang, wer sieht jetzt fern? Und zitiert Ponkys Fazit. Bis in die 70er Jahre sei Fernsehen ganz in Ordnung gewesen, hat sie einmal befunden. Heißt, ein Großteil der Menschen, die uns umgeben, hat gar keine Ahnung davon, was gutes Fernsehen sein könnte oder sogar einmal war. Die Bedingung der Möglichkeit kurzer Texte hat sie übrigens mit einem philosophischen Ansatz erklärt. Sie seien das Ergebnis ihrer Art zu denken. Sie bezeichnete sich, so steht es in der FAZ, als Langsamdenkerin. Im Vergleich mit ihren Texten sind fast alle anderen lang. Und manche vielleicht auch ein bisschen zu schnell gedacht.
Sagt Hans von Trotha. Und das war Fazit heute mit Sigurd Brinkmann.